die Aussage eines Menschen? Also wenn Sie so fragen, was ist Schönheit?
Also das ist eine schöne Verhaltensweise, von der man spricht, und eine schöne Art, die jemand hat. Und so ist Schönheit nicht nur eine Frage des Äußeren oder des Ästhetischen, sondern auch irgendwo vielleicht in einem Verhältnis zu dem Moralischen zu sehen.
Fragt man Menschen, was sie an anderen schön finden, werden nur selten äußere Aspekte aufgezählt.
Auf jeden Fall die Ausstrahlung, nicht an sich die Gesichtszüge oder was die tragen, sondern wie die es tragen, um einfach jemanden zu sehen, der sich wohlfühlt in seiner Haut und der das auch weitergibt.
Ein Mensch ist für mich schön, wenn er in sich ruht, wenn er von innen heraus seine Stärke zeigt, wenn er von innen leuchtet.
Das ist die Theorie. Schauen wir auf uns selbst und nicht auf die anderen, sind wir sehr viel kritischer mit unserem Aussehen. Vermeintliche Makel springen uns im Spiegel an. Bei Leben hier im rbb24 Inforadio geht es heute darum, wie die Gesellschaft das Schönheitsempfinden prägt und wie es dazu kommt, dass wir etwas schön finden. Wie beeinflusst Schönheit die Kunst und wie verändert sich das Verhältnis zur Schönheit, wenn man plötzlich nicht mehr sehen kann? Man sagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Diese Erkenntnis soll schon etwa 400 vor Christus verbreitet worden sein, vom Griechen Thukydides. Sie relativiert Schönheit und macht sie zu einem subjektiven Empfinden. Trotzdem sind wir nicht frei von Idealen. Enne Brielmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hector-Institut für empirische Bildungsforschung an der Uni Tübingen. Sie forscht dazu, was Menschen schön finden. Doch voraussagen lässt sich das nur ungenau.
Wenn wir als Wissenschaftler messen wollen, inwiefern wir von anderen Menschen auf den Geschmack oder das Schönheitsempfinden anderer schließen können, dann haben wir im allerbesten Fall gerade mal eine 50-50 Chance, das zu tun. Und im schlechtesten Fall ist es so eine Chance von 1 zu 10.
Wonach entscheiden wir denn, was wir an einem Menschen schön finden?
Bei Menschen ist für unser Schönheitsempfinden zum einen die Symmetrie im Gesicht relativ entscheidend. Das heißt, im Großen und Ganzen, je symmetrischer das Gesicht, desto schöner empfinden es die meisten Menschen. Die meisten anderen Merkmale hängen ein bisschen von der Kultur ab. Was noch am meisten über Kulturen hinweg gültig ist, ist, dass wir größere Augen schöner finden und bei Männern und Frauen jeweils etwas geschlechtsspezifischere Gesichtsmerkmale als attraktiv empfinden. Das wiederum ist aber anders in europäisch-westlich geprägten Ländern im Vergleich zu asiatischen.
Trotzdem definieren ja auch Trends unser Schönheitsempfinden. Da geht es ja nicht nur um die reinen äußerlichen körperlichen Merkmale, sondern auch zum Beispiel um Klamotten. Es fällt auf, dass Menschen in gewissen sozialen Gruppen sich oft äußerlich angleichen. Zum Beispiel entsteht auf Schulhöfen oft so ein Einheitslook. Schönheit heißt dann also offenbar auch, dass die Individualität auf der Strecke bleibt.
Ja, das kann durchaus vorkommen und hat etwas mit dem Phänomen zu tun, dass wir die Dinge als schön empfinden, die wir häufig sehen. Also haben solche Trends manchmal eine Art Schneeballeffekt. Und dadurch möchten natürlich alle schön aussehen und ziehen sich gleich an. Und das bleibt eine ganze Weile so, bis es uns langweilt.
Das heißt also auch, dass ich morgen vielleicht schön finde, was ich gestern noch richtig hässlich fand. Also Cargohosen waren jetzt ja so ein Trend, die hätte jahrelang niemand angezogen. Und es heißt natürlich auch, wenn ich häufiger aufgespritzte Lippen sehe, dass das in meinem Kopf mehr der Norm entspricht, wenn ich es häufiger beobachte.
Ja, absolut. Und wir sehen das momentan, diese Entwicklung hin zur Normalisierung von plastisch oder auch virtuell veränderten Proportionen normalisiert wird und dann tatsächlich auch ins Schönheitsideal mit übernommen wird. In Südkorea zum Beispiel und Japan sehen wir das momentan als ein ganz arg problematisiertes Thema, dass Instagram-Filter verändern, was wir als normal empfinden und darüber dann auch, was wir als schön empfinden.
Man kann es ja auch bei uns beobachten und das belegen ja auch die Zahlen, dass Schönheitseingriffe zunehmen und auch Männer orientieren sich immer mehr an Schönheitsidealen. Gleichermaßen, das steht dem so ein bisschen entgegen, verändern sich etwa Schönheitswettbewerbe, wo Altersgrenzen aufweichen und mehr als die äußeren Faktoren hinzugezogen werden. In welche Richtung geht denn die Veränderung?
Das lässt sich momentan, finde ich, noch schwer sagen. Ich sehe vor allen Dingen zwei Trends. Der eine Trend, der vielleicht gar nicht so negativ ist, ist, dass die Geschlechtergrenzen teilweise verschwinden. verschwimmen, dadurch, dass Schönheitsideale für Männer auch mehr akzeptiert werden. Das heißt, wir sehen eine gewisse Femininisierung der Männerschönheitsideale. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch eben über solche Filter und Schönheitswettbewerbe, dass Extreme als normaler empfunden werden, also extrem dünne Taillen, extrem aufgespritzte Lippen. Und das wiederum ist dann eher bedenklich, weil es im Prinzip schon an das anatomisch kaum mehr Mögliche angrenzt.
Sie haben sich auch viel mit Immanuel Kant beschäftigt, der zusammengefasst sagt, Schönheit ist für den oder die Betrachterin mehr als die Hülle. Heißt das, wenn ich mich gedanklich mit einer Person befasse, werde ich sie schöner finden können, als wenn ich nur die Hülle betrachte?
Oh, Kant war komplex mit seiner Auffassung von Schönheit. Im Endeffekt, das, was man von dem Zitat mitnehmen kann, ist tatsächlich das Ja. Schönheitsbeurteilung muss nicht immer nur darauf basieren, was äußerlich sichtbar ist. Sie kann durchaus auch von dem beeinflusst werden, was wir mit den Menschen assoziieren. Menschen, die wir als intelligent oder als fürsorglich, als in irgendeiner Art und Weise positiv beurteilen von ihrer Persönlichkeit her, beurteilen wir dann auch als schöner äußerlich.
Enne Brielmann von der Uni Tübingen. Sie beschäftigt sich mit Ästhetik und dem, was Menschen schön finden. Auch auf TikTok und Instagram wird vorgemacht, was schön ist. Botox, bevor die ersten Falten entstehen, Hyaluronsäure für vollere Lippen, Laserbehandlungen gegen den Haarwuchs. Im Deutschen Ärzteblatt beschäftigte man sich zuletzt öfters damit, dass Ärztinnen und Ärzte in Sprechstunden immer häufiger mit sogenannter Selbstoptimierung konfrontiert sind. Der Einfluss von Social Media ist groß. My body, my choice. Mein Körper, meine Entscheidung. Dieser Slogan beschreibt nicht mehr nur den Kampf für das Recht auf Abtreibung. Er kursiert heute vor allem bei Frauen, die offen mit ihren Schönheitsidealen umgehen und zu ihren Eingriffen stehen. Unsere Autorin Michaela Gericke darüber, wie feministisch Schönheitseingriffe sind.
Ein dürres Kind überschlägt sich. Es ohrfeigt seine Schenkel, hängt sich an seinen behaarten Achseln auf. Es kratzt sich die stoppligen Arme und bläht sich die kleinen Brüste auf. Es nimmt das Beil und hackt sich die Nase in zwei Teile. Den einen Teil begräbt es, den anderen legt es der Mutter in ihre rauen Hände.
So beschreibt die Künstlerin und Autorin Moshtari Hilal in ihrem Buch Hässlichkeit die brutale Vision eines Mädchens, das auch so schön aussehen möchte wie die Frauen in den vielen Hochglanzmagazinen. Als eine Reaktion auf das, was sie jeden Tag sieht. Makellose Gesichter und Körper, besonders in der virtuellen Realität, zum Beispiel auf Instagram, wo Selfies von Beauty-Filtern korrigiert werden.
Die sozusagen nicht nur die Urlaubsfotos schönen sollten, sondern dann auch schnell dazu verwendet wurden, um das eigene Gesicht dem Schönheitsideal anzupassen,
sagt die Psychologin Ada Borkenhagen.
Und die ersten Filter waren noch sehr stark von der Manga- und Comic-Ästhetik der japanischen Kultur geprägt. Und dann entwickelte sich zunehmend das Instagram-Gesicht, wo der Beauty-Filter die Augen vergrößert, die Nase verkleinert, die Kinnlinie strafft, die Lippen vergrößert, den Teint ganz eben und makellos macht, ohne Falten, ohne Pigmentflecke, ohne Pickel. Und wenn wir immer geschönte Gesichter sehen, dann beeinflusst das unser Schönheitsideal. Und wir wissen beispielsweise aus der Wahrnehmungspsychologie, wenn man immer Frauen mit aufgespritzten Lippen sieht, dass uns dann sozusagen normale Lippen schmallippig vorkommen.
Ada Borkenhagen beschäftigt sich seit langem mit Schönheitsidealen und dem Trend zur Selbstoptimierung. Als Spezialistin für körperoptimierende Verfahren einerseits und Störungen von Identität und Persönlichkeit andererseits weiß sie, dass die wenigsten Kundinnen der Schönheitsindustrie eine psychische Störung haben.
Es gibt einen Teil von Menschen, die wirklich unter einer schweren psychischen Erkrankung leiden und deshalb dann besonders viele Eingriffe machen. Das ist aber nicht der Hauptteil der Menschen, die das in Anspruch nimmt, sondern weil das gesellschaftlich ein Trend ist, den Körper zu optimieren. Der Körper ist wirklich das neue Statussymbol seit, würde ich sagen, seit Anfang dieses Jahrtausends schon.
Ada Borkenhagen kennt auch die Argumente von Frauen und Mädchen, die davon überzeugt sind, dass es ihre eigene und selbstbewusste Entscheidung ist, sich Falten und Lippen aufspritzen, Schamlippen und Brüste verkleinern, die Nase schmaler operieren zu lassen. Galt es noch vor Jahrzehnten als feministisch, den eigenen Körper so zu akzeptieren, wie er ist, behaart, mit Brüsten, wie sie nun mal gewachsen sind, änderte sich das bald mit dem Motto »My body, my choice«, »Mein Körper, meine Wahl«. Der Slogan der zweiten Frauenbewegung kursiert und kurbelt seit den 90er Jahren die Kosmetik- und Schönheitsindustrie an.
Da wird dieser Slogan, ich kann über meinen Körper selber bestimmen und machen mit ihm, was ich will, zunehmend auch von der kapitalistischen Warenästhetik vereinnahmt. Und jetzt ist es vor allen Dingen auch so etwas, dass ich über meinen Körper nicht nur verfügen kann, sondern in gewisser Weise wieder verfügen muss und ihn auch optimieren muss.
Der Körper als Rohstoff zur Selbstoptimierung.
Und sicherlich wird das auch von den Frauen subjektiv als eine eigene Wahl erlebt und sie fühlen sich auch selbstbestimmt. Ich glaube, sie sind es auch in einem gewissen Maße, denn es zwingt sie keiner dazu.
Sind Schönheitseingriffe also feministisch legitimiert? Zum Teil, findet Claudi Sakrotzki, die auf Instagram offen zu Behandlungen mit Botox und Hyaluronsäure im Gesicht steht. Sie war lange Zeit Deutschlandchefin von Refinery29, einem der weltweit führenden Medienunternehmen für Frauen, einer Online-Plattform für Mode, Kosmetik und Lifestyle.
Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vernachlässigen, dass wir einfach generell in sehr patriarchalen Strukturen stecken.
Claudi Sakrotzki lebt in Berlin und in London, wo sie telefonisch erreichbar war.
Das heißt, wir kommen natürlich nicht umhin, dem sogenannten Male Gaze, also dem Blick von den Männern auf die Frauen, dass uns das einfach beeinflusst, was als schön erachtet wird, was als feminin gilt. Und das wird natürlich sehr stark durch das Patriarchat diktiert.
Claudi Sakrotzki gehörte zu den ersten Modebloggerinnen, ist Spezialistin für digitales Marketing und auch im Bereich Personal Branding tätig, also der sogenannten persönlichen Markenbildung. Auf Instagram folgen ihr zigtausend Menschen. Einmal im Jahr Botox in die Stirn, ausschließlich von einer Fachärztin injiziert, das macht sie seit ihrem 33. Lebensjahr. Doch sie plädiert für einen bewussten Umgang damit.
Was mich an diesem ganzen Schönheitsideal-Hype am meisten stört, ist, dass vor allem junge Frauen einfach immer jünger werden. Und dass schon in sehr jungem Alter suggeriert wird, oft auch durch Social Media, dass eben keine Falte erlaubt ist. Das ist nicht mal eine Lachfalte. Oder dass man eben so früh, also schon mit Anfang 20 irgendwie anfangen muss, da irgendwelche Maßnahmen jetzt schon zu treffen. Und was mich daran ein bisschen stört, ist, dass diese jungen Frauen gar nicht verstehen, dass Altern etwas Schönes ist und dass wir alle ein Privileg haben, altern zu dürfen, so lange auf der Welt zu sein. Und dass eben die Frage ja auch ist, lerne ich mich selbst überhaupt kennen und weiß ich überhaupt selbst, wer ich bin, wenn ich nie ein echtes Bild von mir im Spiegel sehe? Und ich glaube, das ist das, was ich so am meisten als in Anführungsstrichen Gefahr sehe, dass auch bei jungen Frauen diese Aufklärungsarbeit nicht geleistet wird, was auch die Nebenwirkungen sein können oder dass eben einfach alles Eingriffe sind.
Die Influencerin Claudi Sakrotzki im Beitrag von Michaela Gericke zum feministischen Blick auf Schönheitseingriffe. Schönheit und Ästhetik, die Kraft der Inspiration. Wer denkt da nicht an Musen? Das weibliche Gegenüber eines Künstlers, das Modell des Malers, die Gefährtin des Literaten, des Musikers. Die Muse zieht sich durch die Geschichte der Kunst und ohne sie wäre diese kaum zu denken. Die Muse kann aber auch eine andere Gestalt annehmen. Autor Carsten Dippel wirft für uns einen Blick auf die heutige Bedeutung von Musen.
Ich glaube, dass Kräne im Moment meine Musen sind.
Am Berliner Alexanderplatz ragen zurzeit drei mächtige Baukräne in den Himmel. Riesengroße, rotlackierte Ungetüme. Für die Künstlerin Rebecca Börner strahlen diese profanen Metallgestelle eine poetische Kraft aus. Sie sind ihr, jedes Mal, wenn sie über den belebten Platz läuft, eine Quelle der Inspiration.
Das ist ein ganz körperliches Gefühl, was sich in mir breit macht, vor so einem Kran zu stehen, der diese Massivität hat und diese Schwere und diese Lasten tragen kann. Aber man muss gar nicht weit weg sein, um zu sehen, wie fragil das auch zusammengesetzt ist, wie zart diese Verbindungen sind.
Eine Muse muss nicht unbedingt eine Person sein.
Dagmar Korbacher ist Direktorin des Berliner Kupferstichkabinetts.
Die Muse in der Geschichte ist natürlich die Personifikation einer abstrakten Erfahrung, der Inspiration durch das Erlebnis der Schönheit. Und das Erlebnis der Schönheit muss natürlich nicht in Form der Begegnung mit einer Person geschehen. Das kann auch durch ein Naturerlebnis oder ein Raumerlebnis stattfinden.
Die Idee der Muse reicht bis weit in die Antike zurück. Homer setzte sie gleich an den Beginn seines Epos Odyssee, wo die Muse vom Helden angerufen wird. Beim Begriff der Muse öffne sich ein ganzer Kosmos der abendländischen Kunst- und Kulturgeschichte, sagt Korbacher. Das Kupferstichkabinett widmete sich erst kürzlich in einer Sonderausstellung dem Spannungsverhältnis von Muse oder Macherin.
Seht es schon so, dass die Muse in der Antike und in der Renaissance, also insgesamt in der europäischen Geistesgeschichte, eine sehr viel aktivere Rolle spielte, als wir dieses Wort heute benutzen. Also sie war vielleicht auch so Strippenzieherin im Hintergrund, auch Ermöglicherin von Kunst, von Musik. Und ja, nicht umsonst lebt das Wort ja heute auch im alltäglichen Sprachgebrauch weiter in dem Wort Musik und in dem Wort Museum.
Ein Blick in die Kunstgeschichte verrät, sie wäre wohl anders geschrieben worden, hätten nicht Künstler durch alle Epochen hindurch ihre Muse gehabt. Sie bedurften eines menschlichen Gegenübers als Impuls für die eigene schöpferische Arbeit. Es ist dabei kein Zufall, dass der Begriff der Muse in unserem Sprachgebrauch nur in weiblicher Form existiert. Die Muse war eben meist das weibliche Objekt der Betrachtung und Inspiration. Mit allen Schattenseiten, die diese Abhängigkeitsverhältnisse oft besaßen und die heute schärfer in den Blick genommen werden. Als Muse betrachtet, habe die Frau oftmals ihren eigenen Wert als Künstlerin verloren, so Korbacher. Sie erinnert an Picassos berühmte Muse Dora Maar, deren eigenes künstlerisches Schaffen erst spät wahrgenommen wurde. Ähnlich erging es Gabriele Münter, die lange Zeit als bloße Muse Kandinskis galt.
Wenn wir eine Frau als Muse bezeichnen, ist sie die Geliebte von, die Inspiration von, das Modell von. Also sie hat eigentlich keine eigene Persönlichkeit. Insofern ist es wirklich dringend auch wichtig, sich kritisch mit dem Begriff der Muse auseinanderzusetzen.
Dabei war der Anführer der Musen in der Antike der männliche Gott Apoll. Er taugte zur Inspiration für die Dichtkunst, die Malerei, die Musik.
Ich glaube, heutzutage ist Muse auch etwas sehr Individuelles.
Das ist ein Buch aus ganz zartem Papier, zeichnet mit Linien, mit Stromlinien, die durchscheinend sind.
Rebecca Börner blättert in ihrem Atelier durch einen Zyklus feiner Tuschezeichnungen, die zu einem kleinen Buch gebunden sind. Eine Erinnerung an eine Reise nach Japan. Sie setzt sich in ihren Werken oft mit filigranen Strukturen auseinander. Stromleitungen zum Beispiel faszinieren sie. Inspiration sind für die Berliner Künstlerin aber auch besondere Begegnungen.
Wirken einer Muse passiert dadurch, dass irgendwas in einem zum Klingen gebracht wird. Irgendeine Art von Resonanz findet statt. Und das aufzunehmen und in künstlerische Arbeit umzusetzen, ist vielleicht, was die Zusammenarbeit des Künstlers mit der Muse ausmacht.
Die Künstlerin Rebecca Börner im Beitrag von Carsten Dippel über Musen und ihre zeitgemäße Gestalt. Wir beschäftigen uns heute bei Leben hier im RBB 24 Inforadio mit dem, was man unter Schönheit versteht. Schönheit bekommt eine andere Bedeutung, wenn man nicht sehen kann. Was empfinden Menschen als schön, wenn sie sich kein echtes Bild von Menschen, Natur und Dingen machen können? Natürlich macht es einen Unterschied, ob jemand von Geburt an blind ist oder erst im Laufe des Lebens die Sehkraft verliert. Alina Ryazanova hat Menschen mit mehr und weniger Augenlicht in ihrem Alltag begleitet und mit ihnen über ihren Sinn für Schönes gesprochen.
Petra Hoffmann und Carola Kleinert laufen mit eingehackten Armen durch den Wuhlgarten im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Sie sind Teil der Wandergruppe des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins. Beide konnten lange Zeit ihres Lebens sehen, bis ihre Augen durch Erkrankungen immer schlechter wurden. Carola trägt eine weiße Jacke, einen blauen Schal und rosa Sneakers. Als sie noch besser sehen konnte, hat sie die Kleidung von anderen gern angeschaut.
Also was wirklich für mich schwer ist, dass man nicht mehr sieht, was die so anhaben. Die Augenärztin sagt, seien Sie froh, so wie manche rumlaufen.
Ihre Lösung? Menschen, die sie gut kennt, zu fragen, was für Kleidung oder Schmuck sie gerade tragen.
Wenn man jemanden gut kennt, kann man schon mal fragen. Ja. Bist du heute hübsch? Also ich empfinde das jedenfalls so, siehst gut aus. Ja. Erklär mir doch mal.
Ja, was hast du für Ohrringe dran? Oder hast du eine neue Kette? Ja.
Petra Hoffmann schaut sich auch gerne schöne Schuhe und Kleider an.
Dann fasse ich auch gerne mal an, um zu merken, schöner Stoff oder so zart oder eher nicht. Oder Struktur auf dem Stoff.
Auch sich selbst machen die Freundinnen gerne schön. Schminken kann sich Carola Kleiner zwar nicht mehr. Zu groß ist die Sorge, den Lippenstift oder die Wimperntusche versehentlich zu verschmieren. Doch schöne Klamotten spielen nach wie vor eine Rolle.
Ich weiß schon, was ich in meinem Schrank habe. Da ziehe ich mich schon schick an. Ordentliche Schuhe, Hose ziehe ich meistens an. Zum Sommerfest hatte ich ein Kleid, da haben sie mich alle nicht erkannt.
Sagt Carola Kleinert. Damit die Hose und T-Shirts auch farblich gut zusammenpassen, nutzt sie eine Farberkennungs-App. Um zu zeigen, wie es funktioniert, hält sie ihr Handy nah an den Mantel ihrer Freundin. Dann wird die Farbe laut angesagt.
Eigentlich dunkelblau, aber machst du vielleicht schwarz.
Schwarz.
Na gut, ist wirklich ein ganz dunkles Blau.
Den Freundinnen ist wichtig, gepflegt auszusehen. Trotzdem sind mit ihrer Sehbehinderung die äußeren Werte, vor allem bei anderen, ein wenig in den Hintergrund gerückt.
Bei mir hat sich da ganz viel geändert, dass ich sage, ja, das Äußerliche ist einfach nicht so wichtig.
Es ist schon wichtig, ne? Jeder will doch irgendwo schön aussehen.
Ja, aber wenn du nicht gucken kannst, ehrlich Carola, wenn du auch gar nichts mehr sehen würdest, wäre dir wichtig, welche Jacke ich anhabe?
Nee.
Und ob da alle Knöpfe dran sind, nee. Oder ob die gestopft ist oder nee. Ob die schon 20 Jahre nee. Alt ist? Nee. Siehst du.
Ich denke, Schönheit ist individuell und ich fühle mit den Händen, rieche und schmecke die Schönheit der Welt.
Carina Henseley trägt eine schwarze Lederhose und glitzernde Silberohrringe. Sie ist von Geburt an blind. Gepflegt auszusehen, das ist für die 47-Jährige sehr wichtig. Ihre Kosmetik kauft sie gern beim Kosmetikgeschäft L'Occitane. Die meisten Produkte sind mit Braille, der Blindenschrift, versehen. Deswegen kann sie in den Filialen der Kette, wie hier am Berliner Kudamm, auch selbstständig herumstöbern.
Dann was haben wir denn hier? Schönes. Oder hier ist das Deo. Das merke ich an der runden Flasche. Und es gibt das auch mit Braille-Beschriftung. Und dann steht hier Citrus Verbenen Body Milk.
Carina Henseley überfliegt mit ihren Fingern die Hinterseite der Flasche. Heute will sie ein paar neue Produkte ausprobieren. Die Mitarbeiterin Victoria Nachtigall hilft ihr dabei.
Nicht erschrecken, das kann einmal kühl werden, ja? Achtung, ich trage das jetzt einmal auf.
Das ist schon angenehm, riecht ein bisschen lavendelig.
Kosmetik mit Mandeln oder Kirschdüften gefällt ihr am besten. Carina Henseley hat sich schon immer für Hautpflege, Schminke und Düfte interessiert. Als Jugendliche war sie häufig in dem Kosmetikstudio ihrer Patentante.
Sie hat Fingernägel modelliert. Ich habe mir dann selber mal Fingernägel auftragen lassen, habe erlebt, wie sie mit den Kunden umgeht, wie sie Parfüm und Schminke angeboten hat.
Sich stylisch zu kleiden, die Haut zu pflegen oder Parfüm zu tragen, ist Carina Henseley aus mehreren Gründen wichtig.
Ich denke, dass eine gepflegte Person sehr gut wahrgenommen wird. Das ist egal, ob man nichts sieht, man wird positiv wahrgenommen. Ich bekomme Freude, meine Haut zu spüren. Ich tue das für mich.
Sie sagt, auch als blinde Person sei sie seit ihrer Kindheit mit Schönheitsidealen konfrontiert gewesen. Durch andere sehende Menschen hat sie diese vermittelt bekommen. Carina Henseley will anderen Menschen helfen, sich selbst wohl und schön zu fühlen, auch wenn sie kaum etwas oder gar nichts mehr sehen. Dafür engagiert sie sich bei ihrer Arbeit im Blindenverein.
Und wir vermitteln das auch an Menschen, die im Laufe ihres Lebens erblinden, dass nach wie vor die Schönheit der Düfte, der Pflege eine Rolle spielt. Natürlich ist es was Schönes, sich abends mit einem guten Duschgel zu verwöhnen und anschließend die Bodylotion zu nutzen. Und ein gutes Gefühl zu haben. Und ein gutes Gefühl kommt von innen und wird nach außen sichtbar. Und Lächeln ist auch wichtig, wenn man nichts sieht, um die Mitmenschen für sich zu begeistern.
Carina Henseley ist blind und ermuntert Menschen mit Sehbehinderung, den Sinn für Schönes zu pflegen. Ein Beitrag war das von Alina Riasanova. In diesem Sinne haben Sie in jeder Hinsicht eine schöne Zeit.
RBB 24 Inforadio.
vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.